Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
Hätte ich dem Anchorman am Freitagabend eigentlich irgendwo lauschen können? Ich glaube nicht, oder?
Doch, aber ich werde nicht verraten, wo.
Im besten Englisch hätte er uns das angeboten, dieses Bayern-Spiel. Stattdessen habe ich mit größter Freude unseren lieben Freund Wolle Fuß. Irgendjemand hat Wolfi zu ihm gesagt. Warte, ich gebe jetzt weiter zu Wolfi und ich weiß nicht, ob das erlaubt war. Ja doch, Andrea Kaiser war es. Ich glaube, Andrea Kaiser darf alles. Aber,
bestimmt.
Was mir aufgefallen ist, Co-Kommentator war ja Stefan Kunz und dann kam irgendwie die Sprache, ich hoffe, es war die Veranstaltung, ich habe so viel ferngesehen am Wochenende, aber ich glaube, es war die Veranstaltung an diesem Wochenende, wo dann die Sprache drauf kam, dass bald eine Abstimmung anstünde, Markus, wo, ich glaube, der von den FIFA-Playern der Fußballer des Jahres gewählt wird. Und in der Endausscheidung Lionel Messi, Mo Salah und Robert Lewandowski. Und der Nachsatz, ich glaube, es war Stefan Kunz, bin mir nicht zu 100% sicher, aber der Nachsatz war dann, ja, wir wissen natürlich, für wen man da wählen muss. Und ich sage nein, nein, nein und nochmal nein. Weil Robert Lewandowski hat im vergangenen Jahr sicherlich nicht mehr gezeigt als Mo Salah oder als Lionel Messi. Das war vielleicht im Jahr 2020 so, aber doch nicht im Jahr 2021. Wo ist da mein Denkfehler? Hilf mir bitte.
Ich weiß nicht, ob du einen Denkfehler hast. Punkt eins. Punkt zwei, es ist ja auch immer müßig, Spieler miteinander zu vergleichen, die nicht auf demselben Feld zur selben Zeit stehen, finde ich.
Ja, ist richtig.
Denn die Spieler jetzt spielen in 3,5 verschiedenen Ligen, weil bei Messi zählt, muss man ja fast sagen, spielt er in 2 verschiedenen Ligen. In Paris, in Barcelona und dann hast du also da die La Liga, die Ligue 1, wie wir zu sagen pflegen, ja. Die Premier League, die Bundesliga, die du ja auch schon so, wo du sagen kannst, ja, wie vergleichen wir die jetzt? Dann hast du Nationalmannschaften, wo du ja auch nicht sagen kannst, auch wenn man das dann immer gerne sagt, der hat jetzt da seine Mannschaft zu dem Titel geführt.
Ist halt schwieriger, ja, oder? Ist im Fußball einfach schwieriger. Wenn du im Basketball der dominierende Spieler bist, dann kannst du 4 andere Kasperl mitreißen. Lewandowski kann nicht 10 andere Kasperl mitreißen.
Nee, mit Kasperl wird es also dann definitiv, glaube ich, sogar unmöglich. Also, ja. Und ich erinnere mich da immer am liebsten an so ein Zitat von Charles Barkley, wo er dann mal gesagt hat, und dann gingen wir ins Huddle und der Trainer hat gesagt, wir spielen das 4-Chuck. Gibt Chuck den Ball und der Rest geht aus dem Weg. Das, wie du eben sagst, das funktioniert im Basketball. Im Fußball ist der Weg dann immer schon sehr weit und dann eben das Ganze wirklich sehr schwierig. Es ist einfach so, und ich glaube, damit muss man sich auch mal anfreunden, dass Fußball ist eben ein Teamsport. Und natürlich gibt es immer wieder individuelle Leistungen, wo man sagt, boah, das war eine tolle Aktion und eine tolle Situation, die der eine Spieler da vielleicht auch brillant löst, letztendlich ohne, dass ihm seine Mitspieler vielleicht auch im entscheidenden Moment den Ball geben, ohne, dass seine Mitspieler im entscheidenden Moment einen Gegner aus einer Zone rausziehen oder sowas, funktioniert es im Normalfall nicht. Große Ausnahme sicherlich dieses berühmteste Solo der Fußballgeschichte von Maradona gegen England. Das war natürlich schon so ein Moment, wo man sagt, ja klar, das... Da ist es dann vielleicht doch auch eine Einzelsportart. Aber das war natürlich früher. Ich glaube, das ist heute noch ein bisschen schwieriger möglich. Aber der Mensch drängt trotzdem dazu, diesen einen, diesen Führer, diesem besten Spieler, diesem wem auch immer huldigen zu wollen, zu müssen. Deswegen brauchen wir immer diesen Titel des besten Fußballers. Komischerweise gibt's ja, ich weiß nicht, wie viele beste Fußballertitel es überhaupt gibt es 2 oder 3?
Also es gibt auf jeden Fall 2. Auf jeden Fall gibt es 2. Also Weltfußballer und Ballon d'Or gibt es auf jeden Fall. Ja. Und dann gibt es nicht diese Abstimmung, vielleicht ist die gemeint jetzt von den Trainern aller Fußballnationalmannschaften und von den Kapitänen aller Fußballnationalmannschaften. Oder hatten wir die schon?
Also es ist mir auf alle Fälle dann auch wieder zu viel, weil da gibt es ja, das ist ja Ja, und Wurscht sowieso, dann ist es wirklich fast wie beim Boxen, wo der eine eben nach WBC, der eine nach WB irgendwas und der andere nach dieser, nach diesem Boxverband her, der Champion ist und so weiter. Und das ist alles ein bisschen schwierig, weil letztlich, wie gesagt, wir müssen uns damit abfinden, dass Fußball eben eine Teamsportart ist, die aber eben auch nicht natürlich logischerweise bei den 11 Spielern auf dem Feld endet, die auch nicht bei den Spielern auf der Bank oder beim Trainer endet, sondern natürlich auch über Sportdirektoren und so weiter geht, die dann, wie wir ja gerade zum Beispiel bei Barcelona sehen, auch über Menschen, die den ganzen Club finanziell beieinander halten. Und entsprechend kann man nicht sagen, der ist der beste Fußball. Also ich tue mir da zumindest zu schwer, um zu sagen, der ist der beste Fußballer. Man weiß es bei manchen, der ist es mit Sicherheit nicht. Ich glaube, das ist manchmal einfacher festzustellen. Aber auch so ein Spieler ist dann oftmals vielleicht auch ein wichtiger Puzzlebaustein.
Ja, ja, also ja. Weil du sagst, da nicht alleiniger Spieler, da fällt mir das Zitat von Toni Polster ein. Ich weiß nicht, ob es bei seiner ersten Station in Italien war. Ich glaube, es war dann beim AC Turin. Ich glaube, dass der Polster Toni beim AC Cesena angefahren hat und dass er dann zum AC Turin gegangen ist. Und da gibt es ja das goldene Zitat von ihm, dass sich seine Mannschaft zu 9, also zu 10 dann inklusive Tormann hinten reingestellt hat, auf den Ball einen kleinen Zettel draufgepickt haben, den Ball nach vor gedroschen haben und auf dem Ball ist draufgestanden, Toni, mach was draus. Ungefähr so hat das Toni Polster beschrieben und das hat nicht gut funktioniert. Damals natürlich die Zeit, wo alles 1-0 ausgegangen ist, aber das ist ja auch ein Phänomen. Ich weiß gar nicht, wie steht es im Moment gerade bei diesem von uns wie immer völlig richtig vorhergesagten Debakel zwischen Wolfsburg und Bochum. Steht es noch 0-0 oder ist da schon ein Tor? Ah, es ist 1-0 Bochum. Oh, jetzt sehe ich es gerade. Ja, Wahnsinn. André Vogt wird rotieren. Miloš Pantovic in der 65. Minute nach Vorlage von Gerrit Holtmann. Wahnsinn. Lässt du.
Das ist verrückt.
Ja, ja.
Aber ansonsten lagen wir wie immer richtig.
Absolut, ja. Absolut. Vor allen Dingen auch mit dem Auswärtssieg von Gladbach, den wir beide hatten am Freitagabend. Ich glaube, wir hatten dieses Spiel gar nicht. Haben wir es in der. Ach, doch, wir hatten es in der Auswahl.
Doch, wir hatten es natürlich. Ja. Wir hatten es natürlich. Ich glaube, ich habe sogar unentschieden getippt.
Das ist
ich glaube, Jens Huber war sich sicher, über den Ausgang sehr sicher.
Ja.
Weiteres wird nicht verraten, weil wir wollen ja auch nicht spoilern.
Nein, ihr müsst
Leute
das nachher.
Wenn die Freitagsausgabe noch aufgespart haben vielleicht.
Ja, wo ich so über den Schnitt Tomaten geschwärmt habe, der noch nicht hängt, wo ich aber täglich mir eine Dosis abhole. Mit diesen
das wollte ich gerade wissen. Funktioniert
ja,
er
ja, auch, wenn er nicht nein, hängt, er steht.
Oder musst du dann irgendwie über den, Boteneingang oder über den, wie heißt das dann immer so schön, nur für Mitarbeiter Eingang, musst du darüber an den Schnittomat oder kannst du ganz öffentlich von vorne ran trotzdem?
Man kann von vorne ran, es ist großartig. Es ist großartig.
Steht er auf einem Podest?
Er steht auf, wenn du es genau wissen möchtest, er steht auf 500 Blatt Kopierpapier und das auf dem Schreibtisch und es ist fantastisch. Allein dieses Geräusch.
Klassische Studentenbude.
Ja, ja.
Jetzt
manche sagen auch Bruchbude. Aber ich bin ja mittlerweile fast wie der Pavlosche Hund. Wenn ich dieses Klingeln nur höre von meinem Schnitttomaten, da muss gar keine Schnitte rauskommen, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen.
Ist der komplett mechanisch oder wird er an Strom angeschlossen?
Nein, ist komplett
mechanisch. Ist der beleuchtet? Wie muss ich mir den vorstellen?
Ja, leider ist er nicht beleuchtet.
Also ist dieses Klingeln tatsächlich ein mechanisches Klingeln oder ist das so?
Nein, ist mechanisch.
In irgendeiner Form verstärkt oder elektronisiert oder alles mechanisch. Also wenn die Apokalypse kommt, der Schnittomat wird
funktioniert.
Dich am Leben erhalten, weil er wird funktionieren.
Ja, also der, toll. Die Apokalypse wird ja kommen. Also es gibt ja viele Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, die sich auf das Blackout vorbereiten, die auch gewissen Theorien anhängen und dann jetzt nicht mehr ganz so eng in meinem Freundeskreis sind. Aber ich habe ja vor kurzem gelesen, dass es war, glaube ich,
erst dann, wenn die Apokalypse kommt, sind sie wieder eng in deinem Freundeskreis, weil sie dich ja dann,
sorgen
können.
Aber dazu
habe ich dann gleich noch eine Frage.
Ja, das ist gar nicht. Ich habe nur gerade, also nicht gerade, aber vor einem Monat oder sowas, einen Artikel gelesen mit jemandem, der sich mit der Stromversorgung zum Beispiel in Österreich sehr gut auskennt, sich auch beruflich dort auskennt und der meinte, dass es gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass es wirklich mal zu einem Blackout kommt, weil die Netze halt manchmal an den Kapazitätsgrenzen sind und wenn es drüber hinausgeht, dann könnte Bill Gates uns auch noch den Strom abdrehen, nachdem er uns alle gechippt hat. Wahnsinn eigentlich.
Ist in den Chips eine Notstromversorgung integriert?
Ja, wir leuchten dann alle.
Die andere Frage, wie lange würde so ein Blackout dauern? Wenn jetzt der Stromnetz tatsächlich zusammen Rächen.
Ja, woher soll ich das wissen?
Wie lange würde das dauern? Was wäre so die Hausnummer? Eher Stunden, eher Tage, eher Wochen, Monate, ja. Jahre, Jahrzehnte?
Wie lange würden wir es überleben? Also Problem Kommunikation, Problem...
Das wäre kein Problem, das wäre eigentlich eher gut.
Eher angenehm. Ja, das Positive wäre, Twitter würde nicht funktionieren, zumindest auf einmal für eine Zeit lang hier in Deutschland so gesehen angenehm. Ich habe relativ viel Hundefutter zu Hause. Ich weiß nicht, wie das da mit dem Wasser ist, aber ich habe, glaube ich, auch noch Wasser unten, dass ich dem Hund so einchecken könnte. Und ich ahne 2-3 Tage. Würde ich, glaube ich, schaffen. Wäre unangenehm, aber würde ich schaffen.
Wie bereiten sich deine Ex-Freunde auf diese Apokalypse
mit Transformator, vor? Mit Generator. Nicht Transformator, sondern, oder ist Transformator oder Generator?
Generator. Wie viel Sprit haben Sie für diesen Generator? Damit der wie lange läuft?
Ich sag mal so, dass ich kaum in der Lage war, diesen Generator aufzuheben. Es muss aber also vollgetankt gewesen sein. Aber meine Frage an meine Ex-Freunde ist ja, seid ihr auch dann technisch in der Lage, dieses Teil an euer Stromnetz im Haus anzuschließen? Ja, weil ich fürchte, da kriege ich ein wahrscheinlich als bestmögliche Antwort. Im Zweifel eher nö.
Ja, das ist tatsächlich möglicherweise ein Thema. Und eben die Versorgung mit Sprit. Also die Tankstelle wird ja dann auch nicht mehr funktionieren. Das ist ja auch mit elektrischen Pumpen. Dann habe ich also Sprit im Tank. Habe ich dann noch Reservekanister?
Müsste ich haben.
Ja. Wenn ja, die muss ich ja dann auch immer mal wieder durchmachen. Denn wenn das jetzt ein Dieselgenerator ist, dann habe ich da vielleicht Dieselpest irgendwie, wenn da zu lange der Sprit drin ist und sich nicht austauscht sozusagen. Bei Benzin, glaube ich, das geht schon, kann man länger lagern, aber irgendwann ist das auch nicht mehr so viel wert vielleicht. Und eben, welche Menge muss ich da bevorraten? Darf man vor allem, man darf ja gar nicht so viel bevorraten, wie man da wahrscheinlich müsste. Also das ist sicherlich auch ein kleines Problem. Das heißt eigentlich, der Trend geht ganz klar zum Dörrfleisch und Dörrobst. Weil ich glaube, da kommst du mit ohne Strom noch am längsten klar. Weil wofür willst du den Strom benutzen? Für die Tiefkühltruhe, in der du die ganzen Sachen einlagerst, inklusive der Leichen.
Was ist das beste Dörrobst? Obst? Oder was erfreut deinen Gaumen? Mal ganz theoretisch, wenn du dich von Dörrobst ernähren müsstest, worauf würde ich? Ich habe vor kurzem erst eine neue Entdeckung gemacht. Ich meine, jetzt auch nicht ganz so spektakulär. Aber du zuerst, welches Dörrobst würdest du, Rosinen gelten auch, also welches Dörrobst würdest du präferieren?
Ich dachte gerade, ich werfe einfach nur diesen Begriff in den Raum und damit ist gut, dass ich mich jetzt auch noch so erklären muss.
Nee, du musst spezifisch werden.
Ich bin da gar nicht so firm, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir würden Pflaumen einfallen. Ja. Pflaumen, Pfirsiche und Rosinen, ja.
Ich habe vor kurzem erstmals, und vor kurzem meine ich irgendwann im letzten Jahr mal, getrocknete Mango, großartig. Aber leider ein bisschen süchtig machend. Eben weil sie so großartig sind und das ist dann natürlich schwierig, wenn du nur 14 Packungen zu Hause hast aber die 13 innerhalb von 10 Minuten runterkaust, aber getrocknete Mango großartig.
Wie lange reicht das Hundefutter für deinen Hund, dass du immer so bevorratest? Circa.
Naja, gut, also das ist natürlich ein kleines Luder, mein Hund. Und ich muss das Hundefutter, das Trockenfutter, weil sie diese Diva weigert sich manchmal das ohne Wurst, also ich schneide immer ganz, ganz klein bisschen Wurst rein, weil sonst findet sie das Essen nicht attraktiv genug. Aber ich glaube eine Woche.
Das ist aber nicht viel.
Naja, Entschuldigung. Dann habe ich nicht.
Ja, Entschuldigung.
Dann habe ich nicht.
Wenn die Apokalypse länger als eine Woche dauert.
Ja, dann habe ich nicht Dieselpest, sondern habe ich Hundefutterpest. Dann wird es arg knapp. Ja. Ja, es ist richtig. Vielleicht sollte ich ein kleines bisschen Hundefutter bunkern. Man weiß es nicht. Kurze Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Hat Julian Nagelsmann, der die Umstände des Freitagabends nicht verantwortlich machen wollte, und zwar vor dem Spiel, hat er nach dem Spiel die Umstände für den Ausgang 1-2 verantwortlich gemacht?
Nein, aus meiner Sicht nicht.
Nein, er hat nur gesagt, das war eine unnötige, oder aus seiner Sicht war es eine unverdiente Niederlage, aber das sagt ja noch nichts über die Umstände, finde ich.
Genau, also er hat ja nie gesagt, da war nicht mehr drin oder irgendwie sowas. Er hat ja gesagt, dass gerade auch die Startelf schon eigentlich sehr ordentlich war.
Weltfußballer.
Er natürlich nicht der so weltbeste viel
Fußballer.
Nachlegen konnte. Zum Beispiel, dass er von der Bank natürlich nicht so viel nachlegen konnte, aber hat dann auch über den Wanner heißt er, glaube ich, ne?
Über den möchte ich gleich
sprechen.
Über den möchte ich gleich sprechen.
Hat ansonsten das nicht als Ausrede genommen. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass es generell nicht sehr erfolgsversprechend und eher unprofessionell ist, wenn man immer so nach Ausreden sucht und sich zu sehr von äußeren Einflüssen irgendwie dreinreden abhängig macht oder die eben zu sehr mitreden lässt. Interessant fand ich vor allem dann Adi Hütter zu hören, der auch gesagt, ja, wir haben ja auch ähnliche Probleme. Wir haben auch zwei Spieler mit Corona, dann zum Beispiel der, wie du ja das herausgestellt hast, Stevie Liner. Ich habe nie Stevie Liner gesagt übrigens, aber er sagt auch Stevie Liner. Der kam ja auch erst nach langer Verletzung zurück.
Moment, wer sagt auch Stevie Liner?
Adi
Hütter, okay, na bitte. Dann ist
es. Er sagt auch Stevie Liner.
Ja.
Und so weiter. Also das, und Netz zum Beispiel war ja, glaube ich, auch länger verletzt. Also da hat er so gesagt, also diese Probleme gab es auch. Also es gab nicht nur Kimmich bei den Bayern, der lange draußen war, oder jetzt Süle, der angeschlagen gespielt hat, sondern eben bei Gladbach, die hatten da schon auch so ihre Sorgen. Aber dass bei Gladbach natürlich die Bank zum Beispiel ungleich prominenter besetzt war jetzt als bei den Bayern und dass das also eine komplette Umkehrung der sonstigen Situation war, war natürlich auch allen klar, dass das Spiel eigentlich, fand ich jetzt so, durchaus für beide was hergegeben hätte, dass die Gladbacher das aber unterm Strich aus meiner Sicht verdient gewonnen haben, fand ich, kann man doch sagen, dass da auch kaum Weg dran vorbeiführt, wenn gleich natürlich, klar, Lewandowski trifft zweimal Aluminium, unentschieden wäre wahrscheinlich auch nicht falsch gewesen.
Ja, Weltfußballer Lewandowski, bitte, müssen wir immer dazu sagen. Pass mal auf, an diesem Freitagabend kommuniziere ich ein bisschen über WhatsApp mit meiner Tochter, die jetzt in England ist, für ein halbes Jahr, und dann sagt sie, ja Papi, es könnte sein, dass heute jemand, der mit mir in der Klasse war, für die Bayern spielt. Dann schicke ich ihr das Line-up und dann sagt sie, ja, der Paul Wanner. Und ich frage, weil ich es nicht wusste, der ist als erster oben gestanden in meinem, sage, ist das ein Torwart? Und sagt sie, nein, Feldspieler. Wer kommt rein? Paul Wanner. Also meine Tochter konnte es gar nicht glauben, hat nur zugeschrieben, ey krass. Nein, sie hat nicht ey krass, sondern nur krass geschrieben. Ey, das ist in unserem Sprachgebrauch nicht drinnen. Und das, was du gesagt hast, das macht mir ein kleines bisschen Sorgen, Markus, nämlich, du wolltest Julian Nagelsmann zitieren, der, glaube ich, gesagt hat, mit den Beinen kann er alles, aber im Kopf muss er aufpassen. Und wenn er das über einen 16-jährigen Jungen schon sagt, das macht mir ein bisschen Sorgen, Markus.
Ja, aber gerade über die Jungen muss man das, glaube ich, sagen, weil ich glaube, dass bei vielen da...
Ja, aber würde er das sagen, wenn es keine Anzeichen gäbe, dass da was vielleicht im Argen liegen könnte?
Ah, das ist jetzt schwierig. In diese Interpretation würde ich mich jetzt nicht reinwagen. Ich habe es eher so aufgenommen, dass er eben... Ich glaube, wenn er den Eindruck hätte, dass da irgendwie im Kopf was nicht stimmt, dann hätte er ihn vielleicht nicht reingebracht, würde ich jetzt sagen, sondern dann würde ihn eher an die Mannschaft ranführen, würde mit ihm Gespräche führen, um das eben so klarzustellen oder abzustellen.
Also im Kopf so, nicht stimmt, das müssen wir, glaube ich, jetzt ein bisschen gleich, wir glauben,
so
dass die Einstellung, ja genau, dass die Einstellung genau, vielleicht nicht stimmt, dass das meinen wir. Dass
da vielleicht was in Richtung Höhenflug geht. Ich weiß natürlich auch nicht, ob in irgendeiner Form Nagelsmann jetzt nach seinem Einsatz vielleicht so den Eindruck hatte, dass er das irgendwie nicht so adäquat verarbeiten kann oder so. Aber da möchte ich mich jetzt tatsächlich nicht reinhängen. Aber das fand ich eben schon ganz interessant, dass er eben so sagt, ja, wie du sagst, mit den Füßen, da kann er sehr vieles, kann er vielleicht sogar alles. Die Frage ist, wie er das Ganze eben mit dem Kopf verarbeitet oder sich im Kopf entwickelt. Aber das ist natürlich bei einem, der, ich glaube, einen Tag vor Heiligabend 16 Jahre alt geworden ist, da ist natürlich schon noch ganz schön viel Entwicklung drin und da ist natürlich auch noch ganz viel Kindskopf dabei und deswegen ist das jetzt für mich gar nicht mal so eine überraschende, aber ich fand doch eine ganz interessante Aussage.
Das muss man mal überlegen. Also jetzt überlegen wir uns mal, ich bin übrigens zwei Tage nach Weihnachten erst 16 Jahre alt geworden, das erklärt auch meine Unreife in diesem Podcast, aber wenn man sich jetzt im Nachhinein nochmal überlegt, dass Boris Becker mit 17 Jahren Wimbledon gewonnen hat, mit 17 Jahren, okay, damals gab es keine sozialen Medien, das hat wahnsinnig geholfen, es gab kein Internet, glaube ich, weil sonst wäre er möglicherweise ausgeflippt, aber das muss ich mir vor Augen halten, mit 17 Jahren gewinnt jemand Wimbledon und gewinnt es ein Jahr später wieder. Aber das ist nach wie vor für mich, damals habe ich es nicht kapiert, weil alle, es gab ja damals schon Journalisten, die gesagt haben, ja Wahnsinn, mit 17, unglaublich. Und ich mir dachte, naja gut, der ist jetzt ein Jahr älter als ich, zum Zeitpunkt, als er es gewonnen hat, oder zwei Jahre. Warte mal, 85 war ich im Sommer, nee, er war drei Jahre zu diesem Zeitpunkt, weil ich bin erst spät. Aber what's the big deal? Aber jetzt wird mir erst völlig klar, wo man selbst Kinder hat, die in diesem Alter sind oder waren, was das bedeutet. Und dass Becker nicht komplett ausgeflippt ist, das ist ja nach wie vor wahrscheinlich die größte Leistung von Jon Thiriak. Das nur nebenbei.
Ja, aber du musst ja auch, finde ich, mal sehen, was wird denn so im Allgemeinen aus dem Teenie-Star an sich?
Habe ich was?
Es gibt ja so viele. Ja. Es gibt ja so viele Teenie-Stars, die komplett abdriften, die komplett in eine, wenn man so will, falsche Richtung in irgendeiner Form gehen. Ja, gerade so aus dem Schauspieler oder eben auch Musikbereich. Insofern ist es schon immer, glaube ich, ganz besonders wichtig, in jungen Jahren dann den Kopf als das zentrale Element irgendwie anzusehen, glaube ich. In der Ausbildung und in der Betreuung und so weiter.
Naja, absolutely yes. Und das meine ich ja mit Jon Thiriak, der ihn da beraten hat und auch geschützt hat.
Mit seinem rumänischen das wäre jetzt nicht korrekt, aber mit seinem, sagen wir mal, mit seinem rauen Charme.
Mit seinem rauen Charme.
Dann auch immer zur Seite genommen hat.
Ja, und wie man hört, ihn auch in schwierigen Zeiten immer wieder unterstützt hat. Ja, also, Paul Warner mit den Bayern 1-2. Du hast dann, wenn ich mich richtig erinnere, und ich kann mich an kaum etwas erinnern, auch noch das Topspiel am Samstagabend zusammengefasst. Und ich meine, das ganze Spielglück, das Eintracht Frankfurt gegen Ende der Hinserie gehabt hat, hat sich gegen Frankfurt, gegen die Eintracht gewendet, oder hat sich Dortmund am Ende des Tages, Wolle Fuß, unser lieber Freund, und ich glaube auch Lothar Matthäus, haben beide gemeint, naja, gar nicht mal unverdient, dass die Dortmunder das gewonnen haben.
Ja, auf alle Fälle nicht. Also gerade wenn man überlegt, wie dieses Spiel ausgesehen hat, dass eben in der zweiten Hälfte die Frankfurter da wirklich nicht mehr so viel gegenzusetzen hatten, haben die Dortmunder das sicherlich nicht unverdient gewonnen. Andererseits hätten die Frankfurter das natürlich schon relativ frühzeitig, so sagen wir mal, auf 3-0, vielleicht sogar auf 4-0 stellen müssen. Dann wäre wahrscheinlich von Comeback auch keine Rede mehr gewesen. Und irgendwie gab es dann aber den Bruch, nachdem Frankfurt ja wirklich gerade in der ersten Hälfte alles im Griff zu haben schien, ja, und man dann eben, wenn man so die Hintergrundgeschichte kennt mit Dortmund und immer wieder Mentalitätsdebatte und immer wieder, also ich hab da nicht mehr damit gerechnet, dass die das noch drehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Naja, und dann
ich weiß nicht, wie du es im Live gesehen hast.
Naja, ich habe es mit einem halben wachen Auge gesehen, weil mir das ganze Fernsehen des Tages komplett hingerafft hat, aber ich hätte auch nicht damit gerechnet. Das Erstaunliche ist ja, dass die Dortmunder das gedreht haben ohne ein Tor von Haaland. Und Haaland ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen, ja, an diesem Samstag, ganz ehrlich. Ich mag ihn wirklich sehr. Und ich wünsche mir, naja, natürlich wäre schön, wenn er in der Bundesliga bliebe, aber ich würde ihn natürlich am allerliebsten bei Barcelona sehen, die sich ihn aber unter keinen Umständen leisten können. Ich weiß nicht, wen haben sie sich gekauft? Den Torres haben sie sich gekauft. Oder frage ich mich auch, wie geht das? Coutinho ist weg, aber bin mir sicher, dass Torres ungefähr gleich viel verdient wie Coutinho, wenn nicht sogar mehr. Aber gut, vielleicht kam er ablösefrei, das weiß ich nicht. Aber ja, da würde ich Haaland am liebsten sehen, meinetwegen auch irgendwo in der Premier League. Aber an diesem Samstagabend ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen. Natürlich, der Hinteregger hat sein Schärflein dazu beigetragen, dass das Ganze ein kleines bisschen unschön geworden ist.
Das sicherlich auch, aber ich habe die Dortmunder, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen als schlechte Gewinner erlebt, weil du drehst so ein Spiel, du gewinnst es und dann hinten raus, gerade Bellingham und Haaland nicht mehr aufzuhören, den Gegner zuzutexten, zu beschimpfen und so weiter. Ich denke, da muss man auch mal ein bisschen dann darüber hinwegkommen und einfach sagen, du, wir haben gewonnen, wir kümmern uns nur um uns selbst, wir feiern uns. Da muss ich dann nicht noch auf den Gegner eintexten. Und gerade nach dem, was war es, ich glaube 2-2, oder war das 3-2, als Hinteregger Haaland dann 2-2, ins Netz schubst, ja, 2-2. Ins Netz schubst und die und dann eben die sich beschimpfen und sowas, das hat sich ja dann bis zum Schlusspfiff eigentlich nicht beruhigt. War mir auch too much, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
Das sagen wir doch, ganz ehrlich in dieser
Ehrlichkeit. Und zu Barcelona, das ist ein total kompliziertes Konstrukt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und ich bin mir sicher, dass ich auch nur einen Bruchteil davon gecheckt habe. Es ist wohl so, dass Barcelona für jede Millionen, die sie sparen, eine Viertelmillion ausgeben dürfen.
Okay.
Nach aktuellem Stand. Also wenn du, sagen wir mal, einen Spieler, der 10 Millionen verdient, aus deiner Gehaltsliste streichen kannst, weil du ihn verleihst, verkaufst, rausschmeißt, was auch immer, dann kannst du eben, wo waren wir gerade bei 10 Millionen, dann kannst du eben für 2,5 Millionen einen Spieler holen, der 2,5 Millionen verdient, und das Ganze wäre dann unter den Lizenzvorschriften der spanischen Primera Division noch vermittelbar. Wie man jetzt den Torres geholt hat, das war wohl so ein Konstrukt, das so eben Ratenzahlung beinhaltet, das beinhaltet, dass es Spieler bei Barcelona gibt, bei denen man bei den Verträgen und auch bei dem Torres-Vertrag übrigens eine Gehaltsstaffelung bastelt, die eben die Hauptlast dieser Gehaltssumme, weil das wird ja, sagen wir mal, wenn ich jetzt über 4 Jahre unterschreibe und ich bekomme 10 Millionen pro Jahr, haben wir also 40 Millionen im Jahr, ich bekomme aber nicht jedes Jahr 10 Millionen, sondern ich bekomme im ersten Jahr von mir aus nur 3 Millionen im zweiten von mir aus auch 4 und dann bekomme ich eben die restlichen Millionen dann in den Jahren 3 und 4 und vor allem im vierten Jahr fast alles, was dann möglicherweise in 4 Jahren wieder zu einer Explosion führt. Aber so denkt man eben im Fußball und im Spanischen hat man den Eindruck noch mehr, ja, das werden wir dann schon richten bis dahin und bis dahin sind wir das sowieso wieder in ruhigeren Fahrwassern. Aber das ist schon auch wieder eine ganz schön heftige Konstruktionsweise, mit der Barcelona versucht, wie es eben auch ihr Präsident gesagt hat, sowas, wir sind wieder da, so eine Mentalität heraufzubeschwören und nach draußen zu kommunizieren, die aber bei genauem Hinschauen eben auf ganz dünnem Eis sich nur bewegt. Und da bin ich schon mal sehr gespannt, ob das tatsächlich gut geht. Also jetzt gerade für das, ich weiß ja nicht, ob sie jetzt im Januar schon groß wieder auffahren werden, weiterhin, oder dann eben spätestens im Sommer, wo sie wahrscheinlich ja dann wirklich, wie du sagst, Haaland oder vielleicht auch Mbappé irgendwie ins Visier nehmen wollen, angeblich. Also das sind schon Konstrukte, dann wird eigentlich Angst und Bange.
Das kennen wir ja von den Verträgen, die Miami Marlins gerne abgeschlossen haben. Backloaded, sagt der Amerikaner, glaube ich, gerne dafür. Also gaben sie damals Giancarlo Stanton, ihrem besten Schläger, einen Vertrag, jetzt ich habe die genauen Zahlen nicht, aber die Idee dahinter war so, ein 8-Jahres-Vertrag über 160 Millionen Dollar. Aber in den Jahren 1 und 2 verdient er halt jedes Jahr wirklich nur 5 Millionen und das Kalkül der Florida Marlins oder der Miami Marlins war dann natürlich okay. Nach den 2 Jahren traden wir ihn dann zu den Yankees und die übernehmen dann die Kohle. Das ist im Fußball nicht ganz so leicht, aber im amerikanischen Sport, diesem bösen, bösen amerikanischen Sport, geht das manchmal so. Markus?
Ja, das ist eigentlich ja fast gang und gäbe. Ne? Also wenn ich mich so richtig erinnere, auch NBA oder eben Baseball oder sowas, die Verträge sind fast immer gestaffelt und haben dann in den letzten paar Jahren immer brutal hohe Gehaltssummen, wo man sich dann auch fragt, wie das dann genau gestemmt wird. Aber es scheint ja im Normalfall gut zu gehen. Ja,
ja, die scheffeln ja Kohle im Gegensatz zu Barcelona. Wir machen eine kurze Pause oder vielleicht machen wir eine etwas längere Pause, denn was der Anchorman natürlich nicht mehr auf dem Zettel hat, es ist Sonntag, also es ist Montag im Daily, wir küren einen oder eine Mitarbeiterin der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Also eigentlich müssten wir Thomas Wagner als Mitarbeiter der Woche nominieren. Eigentlich müssten wir Thomas Wagner jede Woche als Mitarbeiter der Woche nominieren, weil er hat geschuftet wie ein Tier in Adelboden. Er wird am Donnerstag in der Big Show darüber Auskunft geben. Es gab ein kleines bisschen Backlash, weil wir uns, glaube ich, nicht exakt genug ausgedrückt haben in der Big Show 541, aber dazu mehr. Es ist nicht Thomas Wagner. Darf ich voranpreschen, Markus, oder möchtest du?
Bitte, wie du möchtest, du darfst gerne.
Ja, selten lobe ich einen Funktionär, aber am Samstagnachmittag, das habe ich höchst unterhaltsam gefunden und unser lieber Freund Maxi Ost hat dem Ganzen dann auch noch ein kleines bisschen, meinem Tweet ein kleines bisschen Power verliehen und auch Credibility, wie wir hier in Südbayern sagen, indem er ihn retweetet bzw. zitiert hat, aber Wolfgang Mayer, ich glaube seine exakte Stellenbezeichnung, aber da liege ich wahrscheinlich falsch, ist Alpindirektor im Deutschen Skiverband, hat bei Julia Schaaf und bei Felix Neureuther mal eine ganz kleine Tirade losgelassen, die er, wie ich höre, davor auch schon gegenüber dem Sportinformationsdienst in dieser oder der anderen Form losgeworden ist, auch gegenüber unserem noch lieberen Freund Johannes Knuth, wie er mir instantly gesagt hat. Aber Wolfi Mayer war on fire an diesem Samstagnachmittag in Adelboden, abgesehen davon, dass dieses ganze Adelboden-Wochenende sehr, sehr komisch war. Auch darüber wird mit Thomas Wagner zu reden sein. Aber Mayer eben, also man hätte sich nur sinngemäß, hat er gesagt, oder das glaube ich sogar wörtlich, man hätte sich nicht denken können, dass in Sochi 2014, dass hier Dopingproben durch irgendwelche Löcher ausgetauscht werden. Jetzt warten wir mal ab, was dann in China nächstes Jahr passiert, wenn die einfache Schwelle, das ist jetzt wirklich sinngemäß, einfach mal ist zu sagen, okay, ein PCR-Test, sorry, dein Wert stimmt nicht, du kannst leider nicht mehr teilnehmen bei unliebsamen Events, die gerne die Home Nation gewinnen würde. Also jedenfalls war das war stringent, das war toll, er hat einen guten Vorschlag auch gemacht, den ich in der Big Show gerne versuchen werde zu diskutieren mit dem Johannes. Aber mein Mitarbeiter der Woche, Wolfi Mayer. Ich darf nicht Wolfi sagen. Herr Wolfgang Mayer. Ich kenne ihn ja nicht persönlich.
Gerade dann darfst du es vielleicht noch mal melden. Mein Mitarbeiter der Woche ist ein sehr geschätzter Kollege von mir, der jetzt am vergangenen Wochenende wieder seinen ersten Einsatz seit einigen Monaten hatte. Es geht um Markus Lindemann, der bei einer Operation wurden da wenn man so will, fälschlicherweise wohl ein paar Nerven in Mitleidenschaft gezogen, sodass er tatsächlich im Moment im Gesicht halbseitig gelähmt ist und große Schwierigkeiten hatte, über lange Zeit zu sprechen, jetzt immer noch nicht bei vielleicht 100% ist, aber sich wieder reinfuchst, zurückfuchst und eben jetzt seinen ersten Einsatz wieder hatte. Und ich wünsche ihm weiter alles Gute bei seinem Besserungsprozess und hoffe, dass das möglichst schnell geht und freue mich, dass er wieder dabei ist.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.